Genre geschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Schachmatt, ihr Romantiker. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Genregeschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir befinden uns in Folge Nummer 169. Und mit wir meine ich natürlich meine beiden sehr geschätzten Kollegen André Valentine's Day Hecker.
Romantische Grüße.
Und Tino, der alte Ritter Hahn.
Hallo, na? Wollte auch mal so einen flirtiveren Gruß machen, jetzt wo André dann auch schon auf den Valentinstagszug aufgesprungen ist.
Ja, das nicht ohne Grund, auch wenn er relativ spät kommt. Warum verpassen die Filme dieses Jahr alle den Valentinstag? Wir hatten erst diesen Love Hurts, der sollte eigentlich am Valentinstag kommen, den haben wir danach rausgebracht. Und ich sage jetzt mal so, einer der Filme, Hard Eyes, über die wir heute reden, der wäre auch ideal am Valentinstag aufgehoben gewesen. Also wann sonst, wenn nicht an diesem Tag?
So. Ja, in den USA ist er ja zum Valentinstag auch gestartet, meine ich. Aber hier ist halt, es wäre viel später dran, ja.
Ja.
Ja. Aber das soll erst noch folgen, denn wir wollen vorher, glaube ich, erstmal über einen anderen Film reden, den wir uns alle drei angeschaut haben. Und ja, wo ich mal jetzt vorweggreife, den man sich mal vorsichtig auf die Liste setzen kann. Aber das müsst ihr selbst entscheiden anhand der Inhaltsangabe und dessen, was wir jetzt gleich über diesen Film zu sagen haben werden. Der Name des Films lautet The Rule of Jenny Penn. Und ja, es ist ein bisschen schwierig, gerade offizielle Inhaltsangaben zu diesem Film so richtig zu finden. Ich habe jetzt eine gefunden und hoffe, sie gibt das alles korrekt so wieder, ohne zu viel auch zu verraten. Aber gut. Der ehemalige Richter Stephen Mortensen erleidet einen schweren Schlaganfall, der ihn teilweise gelähmt und auf einen Rollstuhl angewiesen in ein abgelegenes Pflegeheim verbannt. Dort trifft er auf den scheinbar harmlosen Dave Creeley, der ständig eine Kinderhandpuppe namens Jenny Penn bei sich trägt. Während Creeley tagsüber mit den Pflegerinnen scherzt, entpuppt er sich nachts als psychopathischer Tyrann, der die Bewohnerinnen und Bewohner des Heims auf grausamste Weise terrorisiert. Mortensen gefangen in seinem Körper wird Zeuge dieser schrecklichen Verbrechen und muss einen Weg finden, um Creeleys mörderisches Treiben ein Ende zu setzen, bevor es zu spät ist. Warum wolltest du den sehen, André?
Weil ich Vorschusslorbeeren von diversen Festivals gelesen habe, wo der ziemlich abgefeiert wurde, wegen den beiden Hauptdarstellern, Jeffrey Rush und John Lithgow, was ja auch für einen Genrefilm ordentlich besetzt ist, wo ich recht überrascht war. Und weil der Trailer ziemlich böse aussah, und den haben wir auch letztens bei Tease Me noch geguckt. Doch, da waren wir ja auch ziemlich angetan. Und ja, all das zusammen, so ein brennender Rollstuhl im Altersheim, das sah böse aus. Und da wollten wir doch schon mal ein Auge riskieren. Ja, und jetzt ist aber Shutter.
Hattest du von dem vorher schon was mitbekommen, Tino?
Ja, ich war doch bei der Europapremiere in Sitges, wo Geoffrey Rush seinen Lebenspreis bekommen hat bei dem Film oder für den Film. Also nicht für den Film, aber dort verliehen bekommen hat. Zum Weil ich anders. An Sitges immer am Rand sitze, hätte ich auch Geoffrey Rush einfach die Beine wegtreten können. Dann wäre die ganze Premiere komplett anders verlaufen. Nee, aber er stand bestimmt 10 Minuten neben uns, weil es irgendwie noch so Verzögerungen gab. Ja, ja. Also ich habe den da schon gesehen und irgendwie dann aber weder gelockt noch was zu geschrieben, weil ich nicht wusste, in welcher Form der irgendwie noch erscheinen wird, weil, wie wir, glaube ich, gleich in der Besprechung alle wahrscheinlich zu ähnlicher Ansicht kommen, ist es super schwierig, den ins Kino zu bringen, weil er schwierig zu vermarkten ist, finde ich. Es ist halt weder wirklich Horror, noch wirklich Thriller, noch wirklich Drama.
Ja, und die Zielgruppe ist halt auch schwierig, allein aufgrund des Settings und des Altersdurchschnitts aller Figuren.
Ja. Und ich fand es war vorm Kinostart natürlich so eine heitere Atmosphäre, weil Geoffrey Rush wurde halt auch abgefeiert, weil das Publikum ihn ja jetzt auch vorwiegend aus Fluch der Karibik und so kennt und dann auch noch irgendwie, dass Sean Lithgow dabei ist, der war irgendwie Dreharbeiten andersweitig verhindert, sonst wäre er auch noch da gewesen und die beiden sind ja im Genre-Kino schon sehr verdient. Und dementsprechend euphorisch war auch so im Vorfeld die Stimmung. Und am Anfang war es im Saal auch noch recht heiter, weil man, glaube ich, dachte, ach, das könnte so ein Krautbläser werden, dass es so eine fiese schwarze Komödie wird. Aber es wurde dann immer stiller im Saal, so nach spätestens 20 Minuten. Oder eigentlich, nachdem John Lithgow das erste Mal seinen Handrücken freigemacht hat. Da wurde dann nicht mehr gelacht. Ja,
lick her asshole.
Das ist so... Das ist so quasi das, ich weiß nicht, könnte so ein inoffizielles Spin-off der vierten Staffel Dexter sein, irgendwie so. What could have happened?
Ja, genau, wenn Dexter früher zu Hause gewesen wäre und Rita würde es noch gut gehen. Sorry für den Spoiler für alle.
Dexter-Leute. Der Trinity-Killer wäre jetzt abgewandert.
Ja. Ja, und der Richter könnte auch irgendeine Figur aus irgendeinem Film sein. Also man könnte schon da mehrere so Spin-off-Sachen reinpacken eigentlich.
Aber ja.
Sah Geoffrey Rush auch so alt aus wie im Film?
Ja, also es war schon, also er hat 10 Minuten länger gedauert, bis es losging und 10 Minuten auf die Bühne gebraucht. Also er war schon wirklich recht körperlich, ja, wie nennt man das, eingeschränkt oder halt langsam gebrechlich. Aber als er dann als er wieder am Mikro stand, war er halt so, wie man ihn immer kennt oder zu kennen glaubt, so als Filmfigur. Also die Rede war super gut, die er gehalten hat. Die war sehr euphorisch, sehr dankbar, sehr demütig, sehr witzig, gute Anekdoten drin gehabt. Aber so körperlich wirkt er halt schon alt. Also eher so wie am Ende des Films, nicht wie am Anfang des Films.
Ja, obwohl ich schon am Anfang überrascht war, wie alt er jetzt doch schon tatsächlich ist so. Ich habe den jetzt auch schon länger, glaube ich, nicht mehr in Filmen gesehen und hatte mir vor einiger Zeit aber nochmal hier Life and Death of Peter Sellers angeguckt, worin ich ihn ja großartig finde. Also ich mag den Film generell sehr gerne und auch ihn halt darin sehr gerne. Und jetzt ihn so zu sehen, habe ich gemerkt, das ist schon deutlich gealtert so. Wohingegen John Lithgow, muss ich halt sagen, ich meine, den sieht man ja jetzt wirklich alle Nase lang noch mal irgendwo. Bei Konklave habe ich ihn halt zuletzt auf jeden Fall gesehen. Und der wirkt ja immer noch halbwegs fit und rüstig, auch wenn er jetzt hier, sage ich mal, sich dann auch sehr offen zeigt, sage ich mal.
Ja, ich kann bei Geoffrey Rush natürlich auch nur mutmaßen, aber er war ja mehrere Jahre jetzt einfach weg, weil es Vorwürfe sexuellen Missbrauchs gegen ihn gab, die sich ja dann noch als fabriziert herausgestellt haben. Also er hat ja dann mehrere Millionen Schmerzensgeld bzw. Entschädigungen von der Person bekommen, die ihn beschuldigt hat. Aber das nagt, glaube ich, trotzdem an jemanden, wenn du da 5 Jahre so ein Hassel hast und es kam ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, warum es nicht so eine krasse Aufmerksamkeit bekommen hat. Vermutlich, weil es primär in Australien dann stattgefunden hat oder auch ein bisschen vor dieser allgemeinen Aufmerksamkeitswelle stattgefunden hat. Aber er war halt wirklich 5 Jahre raus und er hat auch da nicht verbittert drüber gesprochen. Das ist auch natürlich nicht direkt adressiert, aber er hat auch gemeint, dass er halt wegen anderer Vorkommnisse jetzt gar nicht mehr schauspielern konnte und sehr froh ist, dass der Film auch sowas wie so ein, er hat es nicht Comeback genannt, aber auch wieder sowas wie eine erneute Chance ist, mal wieder als Schauspieler aktiv zu sein. Also er hat ja 2009, Fluch der Karibik, der letzte Teil, wo er Barbossa spielt. Danach kam Storm Boy, was aber ein australisches Familiendrama ist. Und dann kam erst wieder The Rule of Jenny Penn. Also er hat quasi zwischen 2017, 2024 ja nichts gemacht. Eben wegen dieser Gerichtsverfahren. Und ich würde mutmaßen, dass er relativ schnell fallen gelassen wurde, was ja auch gut ist, wegen dem Opfer halt generell immer glauben. Aber wenn sich's dann als nicht haltbar herausstellt, sind halt schnell ein paar Jahre ins Land gezogen und der Ruf ist ja dann halt auch erstmal damaged.
Ruiniert, ja.
Ja,
ja, ist krass.
Dabei hat er zeigt gesagt, er dann, dass er,
Entschuldigung, ja. Ja, er hat auch gesagt, also das habe ich jetzt auch nur im Artikel gelesen, dass er finde, dass sein Wert für immer ruiniert wurde, was man jetzt schauspielerisch natürlich nicht feststellen kann, aber dass du Fluch der Karibik machst, dann 7 Jahre nichts und dann spielst du in einem Direct-to-DVD, so leider kann man es ja nicht anders nennen, Film, mit der direkt auf Shutter landet. Also ich glaube nicht, dass er 2017 nach Fluch der Karibik sich gedacht hat, dass seine Karriere so weiterläuft. sondern er hat, glaube ich, auch gedacht, okay, ich bin in den nächsten Star Wars Filmen und so der Bösewicht und nicht, ja, ich bin jetzt erstmal 7 Jahre weg und dann spiele ich eine Person, die die meiste Zeit im Rollstuhl sitzt.
Also, und einen Handrücken lecken muss.
Ja, und er hat auch so dann die Presse natürlich dafür verantwortlich gemacht, wegen Sensationsjournalismus, hat gesagt, er hat Essstörungen gehabt, hat viel abgenommen. Also ich glaube, er ist da auch gut belastet gewesen.
Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass der in der einen oder anderen noch größer renommierten Serie oder was weiß ich, in dem einen oder anderen Projekt, was dann an, ja, keine Ahnung, andere Leute gegangen ist in seinem Alter, dass der da auch noch mal eine Rolle gespielt hätte, beziehungsweise auch bestimmt die ein oder andere Rolle gespielt hätte, die wir jetzt sogar schon kennen.
Ja, also kann auch sein, dass wieder was kommt. Ich habe aber auch jetzt nichts gefunden. Also er spielt halt noch, das scheint, ich nehme es mal an, also was soll es sonst sein, Biopics über die Marx Brothers zu sein. Da spielt er dann Groucho Marx. Das ist so das nächste angekündigte Projekt. Das könnte halt wieder recht groß werden. Wobei ich nicht einschätzen kann, wie sehr die Marx Brothers wirklich an Kinokassen ziehen. Ich weiß aber auch nicht, wer da Regie führt.
Ja, vor allem, wer kennt das denn noch? Jetzt mal ehrlich. Also ich würde mir das angucken so, weil ich das tatsächlich noch gesehen habe, Marx Brothers im Krieg und so in der Oper. Und ich fand es auch sogar lustig. Aber ja, ich bin mit Ach und Krach vielleicht noch jemand, der sowas kennt, oder?
Ja, aber naja, das wird, glaube ich, so eher so ein, was für Oscars nominiert wird. Also John Lithgow hatte jetzt auch quasi Glück, dass er bei Conclave dabei ist. Sonst waren seine besten Zeiten ja irgendwie auch vorbei. Aber da hat er jetzt auch noch mal quasi das Glück gehabt, in so einem Ensemble noch mal glänzen zu können. Und wahrscheinlich wird der Marx Brothers Film auch sowas Ähnliches.
Ja, aber fein bei mir. Also ich muss sagen, das war letztes Jahr, ja? Also letztes Jahr lief The Rule of Jenny Penn im Sieges?
Ja, ja.
Okay. Als ich schon weg war oder als ich noch da war?
Ich hab mich heimlich hingeschlichen. Nee, ich glaube, du warst schon weg.
Okay. Weil und damit wären wir halt auch wieder beim Thema und beim Film. Ich meine, ja klar, wer soll sich diesen Film anschauen? Es geht hier um alte Menschen in einem Altersheim und diese alten Menschen sind auch fast eher für sich. Die jüngeren Menschen, das Personal, ist eher nur so außen vor. Was ich auch ganz als, Element oder Eindruck oder, weiß ich nicht, Stimmungsbild ganz cool fand, dass man mal gesehen hat, wie, weiß ich nicht, frei die dann doch oder wie unbeachtet die dann doch quasi da machen und tun können in diesem Altersheim. Und natürlich ist sowas für mich vielleicht deutlich interessanter als für einen 20-Jährigen. Jetzt vielleicht, weil ich mich halt auch mit diesen Themen dann schon
mit einem Bein drin oder was?
Naja, aber unsere Eltern, das also sind ja okay. Langsam,
ja.
Das sind ja leider langsam, also ich meine, hey, ich sag mal so, über das Thema Gedächtnisverlust oder Gedächtnisschwund mache ich mir jetzt schon deutlich mehr Gedanken als früher, vor 20 Jahren so. Ja, aber gut, wenn klar. Ich halt irgendwie überlege, wie oft ich krieg schon echt manchmal ein bisschen Panik, wenn ich dann halt irgendwo, weiß ich nicht, mal länger irgendwie über ein Wort nachdenken muss, was ich eigentlich suche oder über einen Filmtitel oder über einen Schauspieler oder sonst irgendwas. So, wo ich früher eigentlich sagen konnte, zack, zack, das kam aus der Pistole geschossen oder das kam halt relativ schnell oder ich wusste auch direkt, nee, weiß ich nicht. Aber jetzt, ne? Also, wie gesagt, ich finde, es machen sich erste Abnutzungen bemerkbar. Und ich hoffe, man kann das noch insofern, weiß ich nicht, so lange und so gut wie möglich irgendwie entgegenwirken und trainieren. Aber ist das ein Film oder beziehungsweise ist das ein Thema, was irgendwie junge Leute ins Kino lockt? Würde ich jetzt auch
wahrscheinlich nicht. Nein. Also ich finde auch die, also mir hat er echt gut gefallen, aber der ist halt auch, und natürlich ist er auch auf eine gewisse Art und Weise entertaining, aber ich fand ihn schon wirklich beklemmend und unangenehm. Also es war kein easy watch. Ja.
Also gerade ich finde gerade das Setting ist eigentlich so ein bisschen der wahre Horror des Films. Also du kriegst ja auch gerade am Anfang eben genau das, was Daniel sagt. Du kriegst halt super viele Einblicke erstmal in diesen Pflegeheim-Alltag und das ist halt auch wieder so, das ist wie halt im Krankenhaus. Das ist halt so ein Ort, also du weißt halt so, ja, da im Zweifelsfall landen wir da vielleicht alle mal oder halt irgendwie, wie Daniel auch sagt, die Eltern oder so. Und eigentlich ein Ort, wo du auch denkst, okay, ist auch gut, dass es den irgendwie gibt. Aber er wirkt halt auch an allen Ecken und Enden so wie ein Ort, wo du nicht sein willst. Weil es irgendwie halt wieder komplett deprimierend ist. Du siehst halt so ein paar vereinzelte, so richtig verlorene Seelen da rumsitzen. Die Zustände sind ja auch, ich meine, das ist natürlich auch alles sehr übertrieben, aber gefühlt, das ist ja auch der Punkt, dass das Personal spielt kaum eine Rolle, weil du siehst es auch irgendwie nie. Immer wenn irgendwas Schlechtes passiert, fragst du dich halt, ist da eigentlich mal jemand irgendwie, der aufpasst irgendwie? Ich meine, das ist natürlich alles überspitzt ein bisschen, aber du kriegst ja auch schon echt so einen Eindruck von einem Ort, der irgendwie so ein bisschen hoffnungslos ist. Und ich finde halt, dieses ganze Szenario ist schon eigentlich ein Punkt, der fast ein bisschen wahren Horror ausmacht. Also das fand ich schon sehr unangenehm teilweise.
Ich finde auch, also filmisch ist es sicherlich ein bisschen überspitzt, aber ich glaube gar nicht mal so sehr. Also ich weiß auch nicht, ob der Film da irgendwie so dieses überforderte System mit der zunehmenden Älterwerdung der Gesellschaft irgendwie da, ob da irgendwie ein Statement gesetzt werden soll oder was du schon sagst. Also ganz oft ist halt einfach niemand da. Und wenn jemand da ist, wird man eher so beschwichtigt. Ja. Oder von A nach B geschoben oder halt in so eine Gruppenaktivität reingezerrt. Also es ist ja wirklich nur so eine Beschäftigungstherapie. Also es ist ja quasi, die Leute werden jetzt halt so verwaltet und auf einem sehr geringen Niveau bespaßt, bis sie halt sterben.
Ja, und das ist eines der schlimmsten Dinge, fand ich an dem Film auch, dieses nicht, dass der keiner glaubt. Ja. Dass halt das Personal, selbst die Heimleitung, die dann irgendwann dazugezogen wird, halt abtut, als wärst du halt Spinner, weil du halt irgendwie ein Problem hast, das halt nicht normal ist. So, und dir wird einfach nicht geglaubt. Die sagen so, ja, wir bleiben jetzt mal ruhig, nehmen mal die Medikamente, dann gehen sie mal schön ins Bett. Und dieses, dass du so, du bist hilflos, du bist körperlich eingeschränkt, du kannst dich nicht wehren. Und dann wird dir auch nicht geglaubt von den Leuten, die eigentlich auf dich aufpassen sollen. Das fand ich richtig schlimm irgendwie.
Ja, oder vielleicht glauben sie es dir ja auch, aber es ist ihnen nicht so wichtig, weil wenn sie dir glauben, dass da irgendwas im Argen ist, bedeutet es ja mehr Aufwand.
Ja, genau.
Und deshalb lieber halt wegignorieren. Dann denkt man sich so, ja, ist mir doch egal, ob da nachts jemand kommt und dich quält, ich bin zu Hause.
Ja, und es müsste halt nicht, das meine ich halt überspitzen, es müsste ja nicht mal was Quälen sein, es könnten ja auch andere Sachen sein, einfach alltägliche Sachen, aber trotzdem halt dieses Nicht-Glauben und ja, komm, wir nehmen diese alte Person nicht ernst, so, wie du schon sagst, wir schieben die jetzt da rein und dann ist gut, das fand ich ganz, ganz furchtbar.
Ich auch, gerade weil der Film ja dann so in der Mitte auch noch etabliert, warum es wahrscheinlich so sein könnte. Ja, das war dann halt auch so, als dann noch so klar wird, warum diese Hilflosigkeit da quasi geduldet wird oder wie die sich etabliert hat, das war schon echt zermürbend. Gerade weil der Film auch, ich so am Anfang, oder ich habe auch die Inhaltsangabe gelesen und ich dachte, okay, das eskaliert hier richtig irgendwie. Also, dass es so Tote geben wird, noch und nöcher oder irgendwelche, bizarren Tode. Aber der Film bleibt ja schon erstaunlich bodenständig eigentlich. Und das macht ihn irgendwie noch schlimmer, dass das nie so, dass man so denkt, ja, okay, jetzt jumpt da irgendwie den Shark oder so, oder ja, jetzt sind da 10 tot irgendwie lang, da muss doch mal jemand auf die Idee kommen, hier stimmt irgendwas nicht, sondern es ist halt wirklich, ja, wie so in die Vorhölle. Also, wenn am Ende der Richter aufgewacht wäre in so einem Autofrack und er wäre die ganze Zeit in der Vorhölle oder im Fegefeuer gewesen, hätte ich gesagt, ja, stimmt. Warum bin ich nicht gleich drauf gekommen?
Vor allem im Altenheim stirbt jemand. Jo, so what?
Ja, also, ja, okay.
Wo ist die Erwartungshaltung? Wo ist die Erwartungshaltung die geringste in diesem Thema?
Okay,
also,
stimmt auch wieder, ja.
Aber das fand ich das Spannende an dem Film. Also ich fand zum einen, ich meine, Geoffrey Rush ist ja jetzt nicht unbedingt die sympathischste Figur, die man kennt, also wie man sie kennenlernt so.
Ja.
Aber man lernt sie natürlich vor allem als eloquente Figur kennen, die dann halt auch gerne mit ihrem Wissen irgendwie dominiert oder beziehungsweise sein Wissen vorführt so. Was ihn zum einen irgendwie unsympathisch macht, aber zum anderen dann auch nochmal auf eine besondere Art und Weise hilflos. Das ist auch das einhergehend mit dem, was André gesagt hat, was mir so gut gefallen hat, dass er halt, wo er früher Worte benutzt hat, die vielleicht nur 3 von 10 Menschen irgendwie kennen, dass er die nicht mehr imstande ist zu benutzen, wie halt auch ganz einfache Wörter so. Also, dass man ihm seiner mächtigsten Waffe eigentlich, der Sprache, irgendwie so ein bisschen beraubt. Und das fand ich halt cool. Und wie er dann halt auch wirklich auf die einfachsten, wie soll man sagen, Indizienfälle, sag ich mal, also zum Opfer der einfachsten Indizienbeweislage irgendwie wird, ne? Von wegen, was du gesagt hast, er beschuldigt, dass er belästigt wird, aber wird dann ebenfalls beschuldigt, dass er irgendwelche Sachen geklaut hat. Und weil niemand seine Theorie irgendwie stützt, naja, schiebt man den halt, wie gesagt, lieber beiseite, beziehungsweise tendiert eher dazu, den anderen zu glauben, so. Und das für ihn als Richter, als ehemaliger Richter, konnte ich die Hilflosigkeit und den Horror da eigentlich ganz gut nachvollziehen, obwohl man ihn eigentlich nicht unbedingt auf Anhieb leiden kann, diesen Richter.
Ja, und auch diese Ohnmacht, die halt immer größer wird. Also ich mochte Geoffrey Rush Charakter auch nicht, aber er war halt nachvollziehbar. Ja. Während halt gleichzeitig John Lithgow auch in allem, was er getan hat, auch erst unberechenbar wirkt und irgendwann hat man dann auch so realisiert, warum er es tut, was es aber irgendwie noch schlimmer gemacht hat, weil so ein großer Masterplan war halt immer nicht so wirklich erkennbar. Also es war halt wirklich so, dass man so denkt, ja, das kann leider schon oft so stattfinden, weil wenn du das nie eskalieren lässt, kannst du sowas jahrelang treiben. Also ein bisschen so wie diese, wenn dann immer so Fälle rauskommen, dass irgendein Krankenpfleger über 20 Jahre lang irgendwie 380 Leute in einem Krankenhaus zu Tode gespritzt hat. Also ja, wenn du es nicht übertreibst, kannst du sowas, glaube ich, ewig durchziehen. Und hier war ja nicht mal irgendeine Eskalationsspirale notwendig, eben weil ihm das ja so gefallen hat, weil er ja alle so unter Kontrolle halten konnte. Und das fand ich auch von der Inszenierung her eher sehr beeindruckend, dass man das geglaubt hat, dass so jemand quasi 30, 40 Leute kontrollieren kann und die nicht irgendwie einen Aufstand machen oder so. Also wie dieses quasi, wie man es geschafft hat, dass eine Person innerhalb eines Systems, unter Ausnutzung dieses Systems und fort durch die Ignoranz des Systems für die anderen, diese Schreckensherrschaft aufbauen kann. Also das hätte ich am Anfang nicht gedacht, dass das glaubhaft funktioniert. Oder ich dachte auch viel länger, und ich glaube, es ist nicht mal ein Spoiler, sondern es ist auch hilfreich, ich dachte halt auch viel mehr, dass das ein Horrorfilm wird. Also ja, mit irgendwelchen.
Ja. Und ja, das ist so das Thema, ne? Das hat André auch eben mal kurz angerissen, wo ich finde, da kann man mal gerne auch diskutieren. Ich bin ja jetzt auch jemand, der glaubt, Horror, also das Genre Horror ist eigentlich immer genährt von irgendwas Übernatürlichem. Also dass der Horror schon irgendwas Übernatürliches braucht. Aber nach Wake in Fright, ja, den ich ja jetzt auch gesehen habe, bin ich jetzt auch echt noch mal zu hingehen, zu sagen, okay, vielleicht müssen wir den Begriff noch mal vielleicht auch so ein bisschen separieren oder noch ein bisschen eine Facette erweitern. Weil, und das ist ja das Ding, am Ende des Films sieht man noch mal ein Bild, sage ich jetzt mal, von eben, keine Ahnung, in von dem Aufenthaltsraum des Altenheims. So. Mhm. Und naja, da habe ich mich halt gefragt, ist es vielleicht gar nicht so gemeint, wie es jetzt vielleicht im ersten Moment oder auf den ersten Blick wirkt hier am Ende dieses Films, weil, und das ist das, was André vorhin gesagt hat, das Leben so gesehen ist ja jetzt erstmal nicht vorbei. Also dieser Zustand von den meisten Menschen bleibt ja weiterhin bestehen. Also der Horror ist so gesehen genau die Stärke, also genau die Eigenschaft des Films, dass er halt nichts überspitzt und übertreibt, sondern in der Realität bleibt und die halt fortbesteht, auch nach Ende des Films. Das ist ja quasi dann ja eigentlich so, ne? Also im Altenheim wird sich nicht viel ändern und an den vielen Gebrechen und bisherigen Zuständen, die wir im Laufe des Films ja auch bei den einzelnen Patienten irgendwie mitbekommen, wird sich ja auch nicht viel ändern. So. Ja. Also vielleicht könnte man am Ende noch mal so einen Horroraspekt oben drauf setzen, der halt aber seine Wirkung nicht aus dem Übernatürlichen, sondern eben aus dem Natürlichen oder eben dem Realen bezieht.
Ja. Und ich verstehe auch, wenn Leute, die sagen, dass das ein Horrorfilm ist, es wird ja auch Kettensägen-Massaker sagen ja auch Leute, es ist Horror, würde ich auch nie widersprechen, aber es ist natürlich eher so Terrorkino. Also es ist ja immer so eine sehr diffuse Definitionssache, was man jetzt genau als Horror, weil ich finde auch Horror sollte irgendwas Übernatürliches haben, aber Scream ist ja auch ein Horrorfilm.
Ja, oder der erste Friday the 13th, der ist auch nicht
übernatürlich. Ja, genau, also
das, natürlich also Horror, ist ein Unterschied zwischen einem Slasher, wo Leute abgestochen werden, noch ein Nöcher, und jetzt hier so ein Film, wo es halt überschaubar Tode gibt und entgegen auch der Erwartung. Aber wie gesagt, natürlich ist es trotzdem auf seine Weise Horror und er spielt ja auch trotzdem viel mit Surrealen. Du hast surreale Bilder drin, du hast so abstrakte Geschichten drin. Also du hast ja trotzdem horror-eske Bilder. Allein, ich sag nur, riesen Puppenkopf und sowas. Ne?
Das ja, aber das ist ja immer so unzuverlässiger so, Erzähler, ja, glaube ich.
Ja, ja, aber also trotzdem, aber wie es inszeniert ist, ist es für mich trotzdem, hat es auf jeden Fall Horrorzüge und er will ja trotzdem auch unheimlich sein, aber es ist halt nicht das, was man sonst aus dem Horror kennt, was das erzeugt, sondern was es erzeugt, ist halt diese Mischung aus das, was Daniel eben gerade beschrieben hat, dieses Setting, diese Hoffnungslosigkeit, diese auch gleichzeitig der, ich finde halt trotzdem, in dem Film macht halt, und klar, das kann natürlich ein 18-Jähriger nicht so nachvollziehen, jetzt wie vielleicht eben wir und älter.
Auch ja, aber trotzdem, die haben ja auch eigene, Großeltern.
Natürlich, vielleicht klappt es da trotzdem, ich sag nur, also bei uns ist es wahrscheinlicher, der eigene Kopf, der halt auch schon so ein bisschen dann so, oje, oje. und dieses Szenario nachzeichnet. Aber vor allem hast du halt hier diese abstrakte Figur halt eben von John Lithgow, die ja trotzdem wirklich auch, gut, dann sagen wir es Terror, die auch diesen Terror ausübt, die da Leute erschreckt, verstört, körperlich angeht, psychisch angeht. Wie er inszeniert ist, also er ist ja inszeniert wie ein Slasher-Killer eigentlich, nur mit einer Handpuppe statt einem Messer. Also du könntest ja auch, also ich hatte auch trotzdem ganze Zeit, ich wusste nicht, packt er gleich trotzdem, vielleicht nimmt die Handpuppe gleich ein Messer und sticht jemanden ab. So ja. Die Erwartung hatte ich die ganze Zeit irgendwie noch. Und deswegen, die Inszenierung ist halt wie ein Horrorfilm, obwohl er eigentlich so gesehen, du könntest ihn auch fast als Drama fast verkaufen, weil er in vielen Teilen halt durch diese Bodenständigkeit, diesen Realismus des Settings, absolut als das durchgeht, weil du auch ja Mitleid hast. Allein diese Szene, wo die alten Leute so ein bisschen tanzen, so dieser Tanzchor-Abend da. Und er kommt halt rein, also John Lithgow kommt rein und macht ja gar nicht viel, aber er rempelt Leute an, er schubst sie irgendwie weg. Also er macht halt eine unangenehme Stimmung und alle gehen halt. Und er versaut halt, also er hat ja Spaß daran, allen einfach diesen Tanznachmittag zu versauen. Und es ist so, also ich hatte richtig, mir hat halt die anderen alten Leute so leid, richtig, weil er halt so ein Wichser ist. Und das klappt im Film halt richtig gut, dass du die ganze Zeit so, alter, du Penner, die wollen halt ihren letzten Lebensabend da verbringen in Ruhe und du machst halt jede Möglichkeit, nutzt du halt aus, um denen da in die Suppe zu scheißen, wortwörtlich. Ich war richtig wütend irgendwann.
Das ist ja, genau. Und in einem Horrorfilm will man ja oft so das nächste Opfer sehen. Hier wollte man aber auch so, dass er einfach einen Herzinfarkt kriegt und der Film vorbei ist oder so.
Ja. Oder einen Asthmaanfall, ne?
Ja, Asthmaanfall. Weil es halt irgendjemand einfach mal reinkommt und es sieht. Und es passiert halt aber nicht. Und du bist so, Leute, mach doch mal die Augen auf.
Ja. Das ist dann ja, deswegen halt, also, ja. Das ist dann halt, ja, also schon eher Terrorkino halt. Terrorkino
ja, in schon mehr in, als das, ja.
In Filzpantoffeln oder halt in Pisspuschen oder wie es halt.
Ja, ich musste auch wieder viel drüber nachdenken, was ich so als Horrorfilm, was als Psychothriller wahrnehme. Weil das würde ich auch eher so ein Terrorkino oder so Psychothriller reinpacken, weil ja die Bedrohung schon, natürlich ist schon Lithgow eine Bedrohung von außen, aber er ist ja mit ihnen im Gebäude und er ist auch bekannt. Also es geht weder drum, irgendeinen Killer zu enthüllen, der eine Maske aufhat oder die Ursachen oder irgendwas Übernatürliches aufzulösen. Deswegen würde ich bei dem eher denken, ein Psychothriller, also Leute, die denken, es ist ein Horrorfilm mit einer dämonisch besessenen Handpuppe, die wie Chucky die Leute da umbringt. Da, weil ich fand, das Marketing vom Film ging teilweise in so eine Richtung.
Ja, ja, das stimmt. Ja, 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 die haben es ein bisschen versucht. Das war ein bisschen falsch geleitet.
Ich glaube, André, wir hatten uns bei dem Tease Me, hatten wir uns, glaube ich, beziehungsweise da hatten wir, glaube ich, auch Baba Hotep oder so.
Ich wollte gerade sagen, dein erster Satz war, das ist wie Baba Hotep ohne Mumie.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Und in die Richtung geht es halt natürlich dann eben nicht. A, weil es dann doch nicht so satirisch ist und natürlich eben nicht übernatürlich. Aber ja, also wie gesagt, ich fand den wirklich auch gut. Das Einzige, du sagst jetzt, du hast eben schon gesagt, Tino, von wegen, dass man so ein bisschen dann erfährt, warum man es tut und so weiter. Ja, da muss ich aber sagen, das ist mein einziger Kritikpunkt am Film, das war mir ein bisschen zu wenig. Ja. Also, du hast schon recht, es geht hier nicht darum, was irgendwas aufzulösen, ihm nicht die Maske vom Kopf zu nehmen, das ist egal. Aber ich wollte dann doch, ich hätte es mir gewünscht, dass der Film dann doch noch ein bisschen mehr liefert des Warums oder dass er noch ein bisschen, zumindest ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte so erfährt, wer er war. Und weil man sieht halt immer, ne, diese Bilder und so weiter in dieser Eingangshalle, okay, er ist da irgendwie schon ewig und so, jetzt nicht so viel spoilern, aber ist auch nicht so schlimm. Aber das ergründet der Film auch nicht so wirklich. Und ich muss dann sagen, auch gerade so ein Mittelpart, das war zwar, wie du sagst, so entertaining und halt auch schlimm und so, aber irgendwann fand ich schon, dass er sich auch trotzdem ein bisschen im Kreis dreht. Weil dann hast du immer halt wieder, ja, er ist böse und mean, neue Szene, ja, er ist wieder böse und mean, also das hat sich dann doch ein bisschen wiederholt. Und ich hätte mir das dann schon noch irgendwo ein wenig mehr Story gewünscht, dass du ein bisschen noch Hintergründe über ihn erfährst, so woher das wirklich kommt oder zumindest, also ein bisschen mehr irgendwo. Also ich verstehe schon, dass sie den Fokus auch wirklich auf diese Tatsache legen wollte und das gar nicht so, ja, vielleicht muss es keinen Grund geben, das ist ja auch mal voll okay per se, aber sie haben es halt angedeutet, aber sind da nicht da noch mehr reingegangen. Und das hat mich persönlich ein bisschen gestört. Also ich hätte lieber noch ein bisschen mehr erfahren.
Finde ich auch, also weil das, was, vielleicht rede ich mir da an den Film an der Stelle nämlich so ein bisschen schön, weil dadurch, dass so wenig angedeutet wird, muss man ja so überlegen, warum die Situation da in diesem Altersheim so ist, wie sie ist.
Ja.
Und dann kriegt's noch so einen zusätzlichen Layer, aber vielleicht rede ich mir das auch einfach nur rein, weil ich fand auch, dass der Film am Anfang Und auch zwischendrin, wenn man immer mal so Rückblenden sieht in den Gerichtssaal, wo ich dann schon so Angst hatte, dass es dann so ganz cheesy wird, dass er irgendwie ihn zu Unrecht irgendwie mal verurteilt hat und er 20 Jahre wegen ihm im Knast saß oder so und das dann so ein ganz blödes Revenge-Ding am Ende wird, weil es da so eine ganz doofe Twist-Auflösung
so
am Ende
kommt. Da war ich froh, dass er sowas nicht macht, also dass sie sich ewig kannten oder so ein Quatsch. Nee, genau, da bin ich froh.
Aber das wird so mehrmals angedeutet, finde ich, vom Film, weil ansonsten ja diese Rückblenden in den Gerichtszeit, die checke ich wiederum nicht so, weil er guckt auch immer, visiert er auch so eine Person irgendwie immer an.
Aber ich glaube, da ging es wirklich nur darum, um diesen Fall auch, den er da behandelt hat, da ging es ja scheinbar um irgendwie um Pädophilen oder sowas.
Ja, genau, aber das verläuft ja völlig im Sand, was ich auch irgendwie okay finde, aber es wirkte so ein bisschen, als ob das mit diesem Fall noch zu tun hat.
Ja, das dachte ich auch, aber ich glaube, es geht viel mehr um, da geht es wirklich darum, immer zurückzublenden, dieses, er weiß ja noch, was er für eine Position hatte, er war mal der, der den Ton angegeben hat, er konnte Leute, wie Daniel auch schon gesagt hat, sehr eloquent irgendwie in die Schranken weisen und war halt jemand mit Power so. Ja. Und dass er das halt jeden Tag mehr verliert in dem Altersheim, das ist, glaube ich, dieser Sinn der Rückblenden. So, er erinnert sich halt immer wieder daran, dass er da saß, er hatte einen wichtigen Job, er war jemand und hatte Macht und das ist ihm alles genommen worden. Jetzt liegt er da halt und wird selbst zur Sau gemacht und kann sich nicht mehr wehren und quasi ist auch, hat keinen Justizarm mehr so überhaupt, kann gar nicht mehr walten. Und ich glaube, das ist halt genau das, was immer wieder, ich glaube, das hat nichts mit dem Fall zu tun, das dachte ich aber auch eine ganze Zeit lang, ja.
Ja, weil immer so komisch auf diesen Mörder gegangen wird. Und dann dachte ich so, oh, am Ende kommt raus, schon Lithgow ist in Wirklichkeit der Mörder oder irgend sowas. Weil ich dachte lange Zeit über, und ich spoiler das jetzt einfach mal, ich dachte, es kommt so ein Twist-Ende. Und ich bin sehr froh, dass keins kam, weil es hätte mir den Film so im Nachhinein schon ein bisschen mies gemacht.
Ich finde es gar nicht schlimm, das kann man ruhig so sagen, finde ich. Der Film hat kein Twist-Ende, das ist aber auch gut. Also ihr braucht nicht erwarten, da kommt auch irgendwie das große Aha. Aber das ist auch gar nicht schlimm, das ist auf keinen Fall ein Problem am Film, das ist eher positiv.
Ja, eben, also glaube, ein Twist-Ende hätte mir, glaube ich, schon viel genommen, wenn dann irgendwie noch so eine komische Connection und es auf einmal personal. Es ist nicht personal, es ist einfach nur, er war mal früher ein Richter, John Lithgows Charakter war kein Richter, jetzt kann er ihn aber fertig machen, weil er jetzt Macht über ihn hat.
Ja.
Und das ist auch, dass die, er lässt ja nicht mal die Schwachen in Ruhe. Es wirkt doch so immer so ein bisschen so, wie er so tagesformabhängig ist. Manchmal macht er auch wirklich irgendwie so eine alte Frau zur Sau, die wo eigentlich gar keine Genugtuung rausziehen dürfte, weil die ja komplett wehrlos ihm gegenübersteht. Aber da merkt man so, immer wenn so ein bisschen wie so eine Art Menschlichkeit, oder wenn man so irgendwie denkt, am Ende ist das wieder so ein Film, wo man weint, weil John Lithgow so ein tragisches Schicksal hatte oder so, macht er wieder so den nächsten Move, man ist wieder so, nee, das geht nicht. Also ich finde echt erstaunlich, wie lang das so im Unklaren gelassen
wird. Ja, weil du auch oft im Film, finde ich, denkst, dass John Lithgow ja fast wie so eine gespaltene Persönlichkeit hat, weil wenn er dann irgendwie mit den Anstaltsleuten redet, ist er teilweise auch so ganz, so,
er hat ja das
Opi
System.
Halt so ein Zurückhaltender, ne, genau. Und im nächsten Moment snappt er halt wieder um und ist wieder sein Mean-Me. Deswegen, das klappt schon richtig gut. Aber deswegen dachte ich auch so, dass da noch mehr mitgemacht wird. Wie gesagt, letztendlich, es braucht kein großes Aha, es braucht nicht auch den großen Twist. Das ist alles cool. Das ist wirklich, finde ich auch, hilft dem Film eher sogar, dass er das nicht macht. Aber wenn sie halt schon diese Andeutungen machen, so dieser Blick in die Vergangenheit da mit ihm, das hätte ich gerne einfach dann, da wäre halt ein bisschen Fleisch gefehlt. Da hätte ich dann doch gerne ein bisschen mehr noch gewusst oder hätte mir vielleicht noch einen kleinen Seitenstrang mehr erzählen können. Weil dafür hat sich dann, wie gesagt, rein inszenatorisch dann vom Ablauf ein bisschen im Kreis gedreht, weil es dann immer wirklich nur dieses, immer wieder böse sein. Also okay, irgendwann habe ich es auch verstanden. Das war das Einzige so. Aber sonst muss ich auch sagen, insgesamt hatte mich auch schon echt
abgeholt. Mir würde auch kaum was Vergleichbares. Also oft hat man ja schon zumindest so einen schrägen Vergleich, aber irgendeinen Film, wo ich so dachte, oh, das ist so unangenehm, aber gleichzeitig auch so grounded und doch eher so im Genre-Kino verortet. Mir würde echt nichts einfallen, was ich schon mal in der Art gesehen hätte, wo ich Parallelen ziehen könnte.
Naja, in Sieges lief halt noch ein Film über ein Altersheim, ne? Das war dieser
Ach stimmt, dieser Polen. Ach, von dem, der dieses Don't Go Alone in the Woods oder so ähnlich wie die hießen.
Genau.
Ja.
Und
wo wir
alle
so ein Splatterfest erwartet hatten.
Genau, was es halt überhaupt nicht war. Das wundert mich aber halt, dass dann direkt zwei Filme mit Thema Altenheim in Sieges liefen.
Mhm. Ja, vielleicht ist das jetzt so ein Trend, dass das. Also man hat ja immer so kleine Mikro.
Trendthema Altenheim.
Trendthema Altern. Hype oder Zukunft?
Hatten wir ja auch schon mal. Es gab doch hier Old People und dann gab es auch diesen spanischen, wo die alten Leute plötzlich alle so durchdrehen und ihre Verwandten angreifen. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß.
Ja. Aber was ich hier auch Was ja auch positiv finde. Sorry, wie hieß er nochmal so? Ich habe jetzt schon. Wie hieß er? Nicht, dass dann Leute wieder schreiben, sie haben nicht verstanden, wie der Film hieß, den
anderen. Nee, Daniel hat nur noch Shyamalan's Old reingeworfen, wie der Spanier. Ich meine, es war ein Spanischer. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß.
Ja, den haben wir auch gesehen, wo aber Altern wieder, da wollte ich nämlich, das hat mich gerade wieder im Kopf gekickt, wo Altern aber auch wieder so ein bisschen, zwar auch würdevoll, aber auch so ein bisschen der alte Körper so als eklig oder so.
Ja, genau, alte Leute als Gruselobjekt so quasi, ja, genau.
Weil ich finde, das macht The Rule of Jenny Penn auch nicht. Also er nutzt natürlich diese zunehmende Immobilität und so schon als Schreckensszenario, aber man sieht nie einen nackten alten Menschen, wo dann so draufgeblendet wird im Sinne von, guck mal, wie eklig das alles ist.
Ja, okay, ja, ich wollte gerade sagen, du hast halt auch eine Duschszene von John Lithgow mal von hinten oder sowas, also
siehst du einen alten
Körper.
Ja,
genau, aber es wird, ist wieder, stimmt, da gebe ich dir recht, es wird nicht irgendwie als eklig inszeniert oder dass jetzt irgendwie, ne, genau, ja.
Ja, aber die fährt halt nicht die Kamera mit so mysteriös dröhnender Musik, die Kamera dann so runter über irgendwelche Altersflecken oder so, sondern es ist halt, wie es ist, Altern ist nicht geil, aber es wird nicht...
Nee, das stimmt schon, das macht der Film wirklich nicht. Nee, er inszeniert alte Körper jetzt nicht irgendwie als absurd, abstrus, ekelhaft, sonst was. Ja, das stimmt.
Aber wir haben ja noch ein paar junge Körper, die brutal aufgeschlitzt und zermatscht und sonst irgendwas werden mit dem nächsten Film. Also ihr seid auf jeden Fall hoffentlich entsprechend vorgewarnt oder vorbereitet. Abendpläne
verraten.
Ihr seid hoffentlich jetzt auf jeden Fall entsprechend vorbereitet auf The Rule of Jenny Penn, der sich allein darstellerisch meiner Ansicht nach lohnt und auch hier und da inszenatorisch ein paar nette Ideen noch mit aufbringt. Also dementsprechend seid halt nur eben darauf, also dafür gewappnet, dass es halt ein Film über alte Menschen ist und das Altern an sich. Aber das ist ein anderer Film absolut nicht. Er heißt Hard Eyes und ja, wie kann ich das am besten so kurz und knapp wie möglich halten? Hier geht es um einen Serienmörder, der am Valentinstag Liebespaare stalkt und tötet. Und die beiden Arbeitskollegen Ellie und Jay werden versehentlich für ein Liebespaar gehalten und müssen jetzt nun sich vor den Attacken des sogenannten Hard Eyes Killer zur Wehr setzen oder gegen die Attacken zur Wehr setzen. Und natürlich dann auch irgendwie rausbekommen, wer dieser Hard-Eyes-Killer ist. Ja, das Ganze wurde von Josh Brolin in Szene gesetzt. Der hat, jetzt habe ich es vorhin noch geguckt, wie hieß er?
Werewolf Within,
genau, den wir ja auch schon besprochen hatten.
Und Scare Me, der auch toll ist.
Und Scare Me.
Das heißt auch toll, aber ich will nicht zu viel, aber Scare Me von ihm finde ich super.
Ja, und produziert wurde das Ganze unter anderem von Christopher Landon, den man halt für seine Happy Death Day Filme kennt. Und ich finde, das ist tatsächlich auch die beste Vergleichs- oder Bezugsquelle, die man hier zu Rate ziehen kann. Denn ich muss sagen, ich habe mich nach Hard Eyes so ein bisschen gefühlt wie bei den Christopher Landon Filmen.
Ja. Gehe ich mit.
Und ich bin irritiert, weil ich nicht so genau weiß, ist das jetzt eine Parodie, die es einfach, viel, viel besser macht als alle Parodien, die vor ihr auf die Leinwand gekommen sind? Oder ist das halt einfach, ein normaler Slasher, der halt hier und da an manchen Stellen ein bisschen witziger ist, so. Also, wenn es eine Parodie ist, muss ich sagen, bedient sie sich doch sehr getreu über weite Zeit oder weite Teile des Films an den Mechanismen, die sie eigentlich parodieren möchte. Und dann ist es für mich aber eigentlich nicht mehr so eine richtige Parodie. Ja, also wenn ich mir da zum Vergleich halt einfach Shaun of the Dead angucke, so, der immer wieder noch klar macht, dass es ein Film ist, der zwar das Genre und alles weitere ernst nimmt, aber sich selbst nicht so ernst nimmt. Und hier bei Hard Eyes, ich habe teilweise das Gefühl gehabt, als gucke ich einen ganz stinknormalen Slasher.
Also Josh Ruben hat im Interview halt ja gesagt, ich habe es noch mal ein bisschen gelesen, sie wollten halt wirklich etwas machen, das es in ihrer Ansicht nach so noch eigentlich nicht wirklich gegeben hat, nämlich wirklich quasi eine Rom-Com und einen Slasher verbinden und beides gleichermaßen ehrlich abbilden.
Ja, das ist
also klar. Es soll halt keine Parodie sein, sondern es soll gleichwertig eine Rom-Com sein, eine Charmante mit allen Tropes und ein Slasher mit allen Tropes, aber das halt in einem Film.
Ja, und er hat ja sogar gesagt, die Rom-Com-Momente sollen sich wie Nora Ephron-Filme anfühlen und die Slasher- oder die Horror-Momente wie Wes Craven. Und ja, ich weiß immer nicht, warum man in diese Notwendigkeit sieht, warum man diese Notwendigkeit sieht, sich mit so absoluten Klassikern zu vergleichen.
Ja, das ist halt Quatsch. Das würde ich, ja, also ich verstehe auch nicht, warum man das immer wieder macht, weil du kannst dir damit nur selbst schaden. Das ist halt, finde ich, auch immer wieder das Bullshit. Ich fange jetzt aber einfach mal an, weil ich weiß, dass sie beide ihn schlechter finden als ich. Ich fand ihn echt ganz gut, weil ich, für mich hat das echt funktioniert, weil ich finde, dass, ich finde halt Olivia Holt und Mason Gooding waren echt ein charmantes Rom-Com-Paar irgendwie. Und ich fand halt die Rom-Com-Momente da drin, die waren halt genauso abstrus, ehrlich, wie sie halt in der, also es ist halt super schmierig und super schleimig. Aber ich fand es halt irgendwie, wie gesagt, ich fand es halt irgendwie Rom-Com authentisch. Ich fand die beiden irgendwie hatten eine gute Leinwanddynamik, das hat funktioniert. Und sie, es ist halt, das fand ich halt schon gut, dass sie eben, ich fand sie eben nicht parodistisch, weil sie halt in den Rom-Com-Momenten auch nicht irgendwie dann ständig irgendwelche Slasher-Tropes auch benennen oder so, sondern sie unterhalten sich halt wie in einer blöden Rom-Com mit allen schnulzigen Dialogen, die irgendwie drin sein sollen. Aber wenn es dann halt umswitcht, dann kriegst du halt einfach einen Slasher mit echt ganz nicen Kills hier und da. Waren echt ein paar schöne Sachen drin, auch mit Practicals und so. Und ich finde, diese Switches klappen halt irgendwie für mich ganz gut. Es ist halt, das Problem an der Sache ist, und den verstehe ich auch total, du setzt dich halt natürlich zwischen alle Stühle und der ist halt super schwer, jemandem anzubieten. Eine Person, die keine Horrorfilme guckt, sondern halt auf Romcoms steht und sagt, Horrorfilme fasse ich mit der Kneifzange nicht an, die werden natürlich völlig abgeschreckt sein von den expliziten Gewaltszenen und der Spannung da drin. Und natürlich, die Slasher-Fans sieht man ja auch auf den gängigen Filmportalen, wo der Film natürlich komplett zerrissen wird überall. Die sagen halt, so eine Scheiße brauche ich nicht sehen, dann gucke ich mir halt jeden anderen ernsthaften Slasher an. Ich verstehe, dass das super schwierig ist. Ich muss aber zugeben, unter der Prämisse, die Daniel auch schon benannt hat, nämlich genau diese Happy Death Day Schiene, unter diesem Spaßfaktor, muss ich sagen, hatte ich echt eine ganz solide Zeit mit dem. Der ist halt quatschig. Natürlich macht der nichts neu, außer eben diese Fusion, wie gesagt. Aber die hat für mich irgendwo funktioniert. Das größte Problem für mich, und da sollten wir jetzt auch nicht spoilern, aber das größte für mich ist der Killer-Reveal. Der ist komplette Scheiße. Also das ganze Finale ist komplett hanebüchen. Also da haben sie sich wirklich, also da waren sie besoffen im Writers Room, ganz safe. Aber so per se der Film an sich mit dem Aufbau und wie es erzählt wird, die Kills, und halt, wie gesagt, für mich auch die schnulzigen Rom-Com-Momente da drin und die Figurendynamik, ey, ich fand das okayisch. So, also ich hab mich nicht gelangweilt, weil der auch so knackig ist.
Ja, mir haben halt diese ganzen Rom-Com-Momente so jegliche Glaubwürdigkeit und Sympathie der Figuren vernichtet. Also als sie sich dann einmal unbedingt küssen müssen, wo man erst so denkt, ah, okay, jetzt kommt so diese Rom-Com ein bisschen in Gänge und 5 Minuten später, ja, ich habe dich nur geküsst, weil da mein Ex-Freund kam mit seiner neuen Freundin, wo sie ihn dann da eifersüchtig machen will und ich soll dann aber denken, okay, in den nächsten 8 Stunden verlieben die sich doch noch unsterblich ineinander. Also es ist
ja, aber für das, mich aber, auch... aber das meine ich, das ist doch eine Rom-Com. Das ist doch so eine komplett Standard-Rom-Com. Story so. Ja, oh, ich musste dich küssen als Fake, weil ich wollte meinen Ex hier und dann natürlich verlieben sie sich wirklich. Das ist doch ja, die Blaupause jedes
Arena. Ja, aber sie hätte das auch gar nicht sagen müssen und es wäre genauso gewesen, weil der Film ja gar keinen Konflikt zwischen den beiden irgendwie aufmacht. Also der einzige Konflikt, der entsteht, nee, es entsteht ja nicht mehr der Konflikt, als er dann natürlich auch komplett genregetreu dann auf einmal des Mordes, dass er auf einmal der Killer ist, wo das Knallerargument ist, ja, du warst ja an dem und dem Zeitpunkt auch genau an dem und den Orten, wo er dann auch anscheinend gewesen sein mag, obwohl das gar nicht war. Da so viele Zufälle, die da so zusammengeworfen werden. Also es ist wirklich...
Ja, aber damit spielen sie ja dann sogar, weil natürlich dann, er ist ja dann sauer, weil sie ihn da liegen lässt, so. Es gibt ja dann einen Konflikt mit dem Killer, sie rennt halt weg, er ist halt sauer, von wegen, du hast mich hier einfach zurückgelassen, so. Und genau, also da verbinden sie ja eben diese Tropes mit, ich dachte, du magst mich bisschen ja, zu, ne?
Aber auch ich, so eine... Ja. Sorry, ja. Auf diese Art und Weise, die halt so viel Gucker irgendwie abholen soll. Also dieses, dass dann irgend so ein Hobson-Shaw-Witz drin ist, das ist noch hihihaha, weil dann ja auch die eine mitspielt, die bei Fast and Furious mitgespielt hat. Brewster, ja. Dann sagen sie im Interview, nee, den Gag hatten wir die ganze Zeit schon, das ist ein riesiger Zufall, dass sie die Rolle gespielt hat. Dann, wo die dieses Kreuzworträtsel macht, also was ist das für ein Witz? Wo sie da irgendwie Hündin mit 5 Buchstaben, weibliche Hündin mit 5 Buchstaben und sie sagt dann so Bitch und die Polizistin Excuse me und sie sind ja Bitch ist doch die Lösung, weiblicher Hund. Also, und so Gags sind da halt 3 oder 4 drin, wo man denkt, okay, das ist, ich weiß gar nicht, als was, das ist ja nicht mal mehr Meta-Humor, das ist einfach nur, die Handlung hält kurz an, damit ein doofer Gag gemacht werden kann, den sie irgendwie im Writers Room lustig fanden, und dann geht die Handlung an der Stelle wieder weiter. Also ich fand das ganz befremdlich, wie der Humor hier eingesetzt ist. Das hat zumal für mich nicht funktioniert.
Ich weiß nicht, also diesen, von diesem Ansatz, 100%ig Rom-Com mit 100%ig Slasher zu vermixen, hey, finde ich in Ordnung. Kann man mal versuchen, aber da muss ich halt hier an dieser Stelle sagen, Experiment missglückt. So, weil mich reißen dann halt auch, mich reißen dann halt leider dann genau diese Momente raus, die dann doch irgendwie zu Meta sind, wenn sie da die ganzen Rom-Com-Titel irgendwie
ach, dieser Dialog, ja, das, okay, das ist natürlich dumm, ja, ja.
Ja, aber halt auch, also da sind, also, ey, ich kann, das ist das Problem, ich will dem Film gar nichts Böses so. Ich finde auch nicht, dass er wirklich komplett kacke ist oder sonst irgendwas. Aber das ist wie bei diesen Happy Death Day-Filmen so. Ist das für mich leider zu viel und zu wenig Commitment gleichzeitig. Das ist ganz merkwürdig. Weil immer, wenn er dann irgendwie straight irgendwas versucht, in eine Richtung zu machen, zum Beispiel einen schönen Kill, muss ich auch sagen. Ich fand die Kills teilweise echt schon ganz charmant und spaßig so. Dann kommt aber wieder so ein Moment, wo du denkst, das ist zu drüber, das ist zu sehr Kopie. Ich meine, der Gag mit dem Kreuzworträtsel, den habe ich gerade noch ein paar Tage vorher, da war das Dings halt Hexe. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, aber da war genau die gleiche Szene, wo halt irgendeine andere Figur, die Figur, die das Kreuzworträtsel macht, beleidigt und dann sagt, ey, hier, das gehört da und da hin. So. Also, das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, nee, das ist. Für eine richtige Rom-Com ist das zu, wirkt das zu, und ich hoffe, ich benutze jetzt das Wort richtig, aber es wirkt zu aufgesetzt, zu aufgefropft. So, es fühlt sich nicht organisch an, sondern es fühlt sich dann dem Sujet erhaben oder, ja, wie soll man sagen, von oben herab irgendwie so ein bisschen an. Und ich finde, genau das sind die Punkte, die es irgendwie so ein bisschen brechen, so, weil, jetzt mal ehrlich, er macht irgendwie, er führt da irgendwie Szenen ein, anhand derer du sagen kannst, aha, so ist es. Und dann kannst du halt auch gleichzeitig irgendwie anhand, sag ich mal, der Gagenliste auch wieder sagen, aha, so ist es. Und irgendwie ist es auf der einen Seite treu diesen Filmen oder treu diesen Genres, aber dann immer mit diesen kleinen Spitzen und Momenten obendrauf, die es dann wieder rausreißen. Das war bei Happy Death Day auch so, wo ich halt dachte, ey, soll ich mich jetzt über alles lustig machen oder soll ich jetzt hier auch mit der Story eigentlich mitgehen? So. Mhm. Und die Story an sich, ist ein bisschen schade. Ich meine, klaut sich halt hier und da auch so seine Sachen zusammen. Und hier muss ich halt einfach wirklich auch sagen, klaut sich zusammen, weil es halt wirklich so offensichtlich bei diversen Vorbildern abgeguckt worden ist. Da hätte ich mir auch ein bisschen mehr Mühe, entweder in Richtung Parodie oder in Richtung eben eigene coole Story gewünscht. So manövriert der Film immer so zwischen diesen Optionen hin und her und kitzelt mal hier, kitzelt mal da, aber traut sich nirgendwo so richtig mal all in zu gehen. Und das finde ich dann immer ein bisschen schade.
Ja, und das mag auch jetzt ein bisschen wieder so kleinkariert sein, wie meine Meinung manchmal ja zu wirken scheinen auf andere anscheinend. Aber sie sind ja dann auch so, dass sie gar nicht mehr bei dieser komischen Firma arbeiten wollen, wo die Chefin ja auch eher so Teufeltrick-Prada-mäßig eingeführt wird, wo man so denkt, das Geschenk, das akzeptiere ich im Rahmen von dem Film nochmal, dass irgendjemand die Werbekampagne so sehr vor die Wand fahren darf, dass die Leute erst nach dem Veröffentlichen der landesweiten Ausspielung dieser Werbekampagne realisieren, was da los ist.
Das ist nicht jobbedingt, ne? Dass da die Chefin dann sagt, so, wann haben wir das denn ausgespielt? Das wird halt nie im Leben passieren.
Ja, und das fand ich noch sympathisch, weil das ist noch so dieses angenehm drüber, aber es war schon so Teufeltrick Prada, dann sind sie auch so, da wollen wir gar nicht mehr so arbeiten. Und das Happy End des Films ist dann, und mit dieser neuen Werbekampagne Kampagne haben wir dieser Firma, die mit Blutdiamanten handelt, das erfolgreichste Geschäftsjahr aller Zeiten beschert. Und wo ich auch so denke, ist das jetzt die Satire auf die Romcoms? Ist das ernst gemeint? So oder so finde ich es komplett unbefriedigend, dass meine Figuren hier dann irgendwie für die Firma, die sie scheiße finden und wo sie weg wollen, dann irgendwie den großen Erfolg mit ihrer geilen Werbekampagne abfeiern. Also, wo ich auch so war, ja, hätte der Killer mal irgendwie alle umgebracht. Und ja, ich bin leider auch dieses, ich wusste vorher nicht, dass Christopher Landon seine Finger drin hat, aber ich habe auch wirklich dieses Happy Death Day Feeling gehabt. Und bei Happy Death Day bin ich nicht mal so traurig drum. Ich war bei Freaky irgendwie so kurz vor Devastated, weil ich nicht verstehen konnte, wie man diese Story so vor die Wand fahren kann, wie man diesen Film so dröge inszenieren kann, obwohl der ja quasi durch seine ganze Grundidee ja schon so ein geiles Pacing eigentlich vorgibt.
Und so geile Themen.
Ja, und der so vor sich hin eiert und mir tut's auch um Josh Ruben leid, den ich als Regisseur eigentlich ganz nice finde und als Schauspieler mag ich den super gern, aber hier finde ich, haben sich alle Beteiligten verhoben und ich habe auch schon richtig Angst jetzt auf diesen Drop, der jetzt auch bald kommt, der neue Christopher Landon, weil der Trailer sieht auch. Oder kam
die Presseverführungseinladung.
Ach so, mit der, wo die im Restaurant sitzen, ne?
Und immer ja, so. Weil der Trailer sah auch, lässt Schlimmes befürchten, aber vielleicht kriegt man das so hin, weil wieder besserem Wissen werde ich es ja auch noch angucken, auf jeden Fall in der Review geschrieben habe, ich mache einen Bogen um Christopher Landon, aber dazu bin ich dann auch leider zu sehr Masochist oder wie auch immer man das nennen mag.
Aber du hast ja noch was anderes in deiner Review geschrieben.
Ja, da darfst du jetzt galant drüber leiten und auch erklären, warum ich das wohl geschrieben haben könnte.
Ja, tatsächlich gibt es in diesem Film eine Szene, und ja, Tino hat sie mir durch seine Review ein bisschen vorweggenommen, aber als ich diese Szene gesehen hatte, was soll ich anders sagen? Ey, ich konnte nicht anders als eben an Night Moves denken. Ein Film von Karl Schenkel mit Christopher Lambert in der Hauptrolle. Zu dessen Inhaltsangabe komme ich gleich. Ich möchte aber einmal gleich vorweg schicken, tatsächlich ist mir dann im Laufe der Überlegung, welchen Film wir noch mit reinnehmen, ist mir noch ein anderer Film eingefallen.
Wollen wir ihn gleichzeitig sagen? Warte, red weiter, aber ich glaube, wir sagen ihn gleich gleichzeitig. Ja. Mir ist nämlich auch noch einer eingefallen.
Also mir ist auch noch ein anderer Film eingefallen, der eine ähnliche Szene hat, die hier von Hard Eyes auch nochmal eingebaut oder wiederverwendet wurde. Er ist mit Denzel Washington.
Ja, wollen wir es auf, genau.
Der und Angelina Jolie. Ja. Genau. Vor uns der Knochenjäger. Aber ich fand es dann irgendwo charmanter, mal echt über Night Moves zu reden, weil das ist so ein Film, über den hat man, glaube ich, schon lange nicht mehr geredet. Und wir haben dann auch festgestellt, André kannte diesen Film noch nicht.
Nope. Ja. Der ging komplett mehr vorbei.
Aber du hast ihn jetzt inzwischen gesehen?
Ich habe ihn geguckt.
Und du kannst auch absolut nachvollziehen, welche Szene wir meinen?
Ich denke schon, ja.
Gut. Aber für diejenigen, die es wirklich auch noch nicht geschafft haben, sich Night Moves anzuschauen oder die nicht wissen, worum es dahin geht, werde ich hier einmal kurz die offizielle Inhaltsangabe, den Pressetext wiedergeben. Während eines Schachturniers an der amerikanischen Westküste wird der Großmeister Peter Sanderson in eine mysteriöse Mordserie verwickelt. Das erste Opfer ist eine junge Frau, mit der er gerade die Nacht verbracht hat. Kurz darauf gibt sich ein Anrufer mit verstellter Stimme als Mörder zu erkennen und kündigt an, das tödliche Spiel fortzuführen. Deshalb gerät Peter Sanderson unter Verdacht und die Polizei setzt die Psychologin Kathy auf ihn an. Doch es geschehen weitere Morde, die der geniale, aber wahnsinnige Täter stets per Telefon mit brillant ausgedachten Rätseln ankündigt. Alles deutet auf Peter als Killer hin. Doch dieser beteuert seine Unschuld. Gelingt es dem Schachgroßmeister, seinen Gegner in diesem Spiel um Leben und Tod doch noch schachmatt zu setzen und sich selbst zu retten? Fragezeichen. Ja, und falls ihr jetzt fragt, ey, Alter, das klingt ja alles wie irgendwie auch, als hätte Hard Eyes irgendwie hier direkt eine weitere Vorlage sich genommen. Oder beziehungsweise halt eben zusammengeklaut aus mehreren Filmen. Dieser Film ist von 1991. Und ich muss direkt hinzufügen, Entschuldigung Mama, falls du das hier hörst, das war ein Film, mit dem ich mit meiner Mutter damals drin war. Und ja, genau. Ihr fangt schon an zu lachen, weil ja. Es gibt in diesem Film dann doch die ein oder andere, wie soll man sagen, Liebesszene, die halt ein bisschen freizügiger ist für die damaligen Verhältnisse. Das war dann doch auch wieder dieser eine dieser Filme, die sitzt, in denen sitzt man dann mit seinen Eltern drin und denkt sich, irgendwie fühlt es sich jetzt nicht gerade richtig an, dass meine Mutter neben mir sitzt, aber gut.
Und das nicht nur aufgrund der diversen Sexszenen.
Ja, gut, aber na, ich bin ja, also, nein. Und
der geht auf jeden Fall im Subgenre der Soft-Erotik durch.
Ja, ich meine, Christopher Lambert, Alter, ich meine, wirklich, also der hat es ja geschafft, auch bei Greystoke noch so eine halbe Sexszene mit reinzubasteln. So. Ja. Also, beziehungsweise, was ich nur sagen möchte, ich war damals happy darüber, dass meine Mutter mich mitgenommen hatte, weil das war für mich, auf den ersten Blick wirkt das wie so ein Film, den ich eigentlich normalerweise nicht sehen darf. Mhm. Ja, und dementsprechend fand ich es cool, in so einem richtig schon für damalige Verhältnisse finsteren Thriller mit ihr zu schauen oder schauen zu können. Das war ja noch, also ich meine, wir waren ja noch jung und unschuldig zu diesem Zeitpunkt.
1991. Ja, also ich habe auch positive Erinnerungen, die sich jetzt so beim Rewatch zwar auch so ein bisschen aus Nostalgie gespeist haben, aber alles, was ich aus heutiger Sicht eher so zum Kopfverdrehen, wie der Exorzist, zum Augenverdrehen finde, sind alle so Kinder ihrer Zeit. Also ich finde auch das Schauspiel von Christopher Lambert gar nicht so schlecht, wie es in vielen Reviews gemacht wird. Aber
gut, wir haben den Film auf Deutsch gesehen? Oder hast du den auf Deutsch gesehen?
Ja,
ich kenne ihn nur auf Deutsch. Ich kenne ihn nicht im Original.
Ich habe ihn im O-Ton geguckt.
Und was sagst du da? Also, ist da das Schauspiel besonders, sag ich mal, frappant oder beziehungsweise entscheidend?
Vorhanden?
Also, ich habe letztens noch mal Resurrection geguckt mit ihm. Resurrection. Da spielt er schlechter, finde ich. Weil er da emotionaler sein muss. Das kann er ja gar nicht gut. In Night Moves hält er sich zurück. Wenn, ist er eher wütend oder stoisch. Das geht. Er darf halt ja nur nicht so irgendwie, ich sag mir gerne in Resurrection die Szene, wo diese Rückblende ist, wo sein Sohn stirbt. Und er ist im Park mit ihm und schubst ihn auf so einem Dreirad an. Und dann kommt ihm so ein Rollerblader entgegen und guckt halt nicht und pumpt ihn aus Versehen um. Und dann rollt halt das Dreirad so von alleine Richtung Straße weiter. Und er rappelt sich ja nochmal auf und in Zeitlupe so hechtet so hinterher in so einem Max Payne Hecht-Move. Und in Zeitlupe, aber er erreicht ihn ganz knapp nicht so. Und der Sohn rollt auf die Straße unter einen LKW. Und dann so Umschnitt, Christopher Lambert steht so am Fenster, es regnet. Und er sagt einfach nur so, nein! Das ist so schlecht, so unfassbar schlecht gespielt. Liebe diese Szene. Und sowas macht ein Nightmove, muss ein Nightmove nicht performen. Deswegen, ich fand ihn hier gar nicht so schlecht. Ich finde aber, es liegt auch, also Lambert kann mal Daniel Baldwin danken, weil ich finde, der spielt ganz schlimm hier.
Jo. Ja, finde ich auch.
Und neben ihm sieht Lambert hier eigentlich noch ganz gut aus.
Ja, ich glaube, als Schach Großmeister muss man halt auch kein Schauspiel-Großmeister sein. Ist ja eh ein relativ begrenztes Spektrum, was man von so einem Schachspieler erwartet.
Ja.
Und ich finde es halt auch schon geil, dass Daniel Baldwin, das war zu dem Zeitpunkt, da war nicht so ganz klar. Du hattest irgendwie die, also das war so dieser Zeitraum, du lernst dann irgendwann noch die üblichen Verdächtigen kennen. Und da ist dann Stephen Baldwin. Dann hast du sowas wie Jagd auf Roter Oktober oder so, da ist ein Alec Baldwin. Und dann hast du noch Backdraft gehabt. Da war auch dann Baldwin drin. Aber noch ein anderer. Ich weiß nicht, hieß der Andy oder Andrew. Und dann plötzlich siehst du Night Moves und siehst, oh, da ist noch ein Daniel Baldwin. Ja, also das war wie die Wayans Family. Fast in jedem Film konntest du irgendwie einem Baldwin-Bruder begegnen oder einem Baldwin-Mitglied so. Und der war, ja, auch in Vampires von John Carpenter. Da fand ich ihn ein bisschen besser, aber auch da hat er gezeigt, dass er nicht wirklich der beste Schauspieler von den vier Brüdern ist.
Nee, also die Filmografie von Daniel Baldwin sieht echt wild aus, schon so bei sortiert nach Popularität. Ich kenne den dritten Film schon nicht. Und dazwischen sind noch ein paar, aber auch so, also auch einer der bizarrsten Filme der 90er, Harley Davidson and the Marlboro Man.
Was, da Alter?
Ist dabei. Der ist schon super. Bizarr irgendwie. Ja, aber das ist schon ein stranger Film, ey.
Ja, also solche Filme würden heutzutage, weiß ich nicht, nicht so leicht nicht
erscheinen.
Mehr.
Nee.
Das überrascht war ich auf jeden Fall auch, dass hier Catherine Isabel mitspielt. Noch mit als Elfjährige natürlich, noch sehr jung, aber hat ja nicht auf dem Schirm.
Aber macht sie gut, finde ich.
Ja, auf jeden Fall kann ich dann endlich auf meiner Catherine Isabel Liste abhaken. Ich bin ja Fanclub. Anführer Nummer 1. Nee, wusste ich gar nicht. Ich weiß nicht auf dem Schirm, aber ja, witzig.
Ja, aber ein Anrufer, ne, ruft an, lädt ein zum Spielspielen mit verstellter Stimme so. Also, da war Herr Schenkel schon ein bisschen seiner Zeit voraus, finde ich.
Ja. Ja. Karl Schenkel hat abwärts gemacht. Und was ich auch jetzt in der Recherche erst gesehen habe, sein Debütfilm ist Graf Dracula beißt jetzt in Oberbayern. Also.
Und ja, aber hat abwärts war geil.
Ja, aber hat auch bei Regieassistent bei Das Teufelscamp der verlorenen Frauen angefangen. Also der hat sich durch die gute alte Schule durchgeackert. Abwärts war ein Knaller. Deswegen dachte man, glaube ich, oder ich dachte lange Zeit, er ist Deutscher. Aber es ist ein Schweizer, ne? Schweizer Filmregisseur gewesen, der leider mit 55 schon Dezember 2003 gestorben ist. Sonst hätte man, glaube ich, noch einiges von ihm sehen können, weil in den 90ern, als ich auf Wiener Videothek rumhing, war er schon ein zuverlässiger Garant für Edelgurken. Weil dieser exquisit Tenderness, die Bestie im weißen Kittel, da erinnere ich mich auch noch dran. Und Tarzan, die verlorene Stadt war auch, also so ein bisschen wie Anthony Hickox dann irgendwie auch von der Karriere. Zwei gute Dinger getroppt und danach kam nur noch so Kram.
Ja, aber hier, ja, wie gesagt, er bemüht sich. Ich fand, was mir jetzt nochmal aufgefallen sind, das waren diese vielen schönen Übergänge ins Schwarz und wieder aus dem Schwarz raus, gerade zu Beginn dieser Rückblende bei dem Schachturnier. Aber auch dann später, wenn halt dieses Bild irgendwie nach oben oder also die Kamera so nach oben sich bewegt oder zur Seite bewegt, irgendwie ins Dunkel rein und dann kommt man aus dem Dunkel wieder raus. Das hatte so ein bisschen was Highlander-eskes in diesen Übergängen und so. Und auch die, wie soll man sagen, diese einzelnen Mordszenen, deren Anfang man ja eigentlich immer nur mitbekommt. Damals im Kino hatte das schon eine gewisse, wie soll ich sagen, naja, das war, wie gesagt, das war alles vor Saw, das war vor 7 so, ne? Das hatte schon so einen gewissen, eine gewisse, ja, Heftigkeit so. Also auch wenn das jetzt, ja, ein Witz ist im Vergleich zu den Schnittgewittern oder Schnittpraktiken der bereits von mir genannten Filme oder eben halt auch von der Ästhetik, ne? Das ist noch, also das ist alles die Ursuppe vielleicht so. Das ist wirklich ganz am Anfang. Aber ich fand schon, dass es dann später echt eine Menge dieser Thriller noch gab, die halt, sag ich mal, das, was hier mit Night Moves angefangen worden ist oder was auch seinen Anfang oder was auch mit Night Moves angefangen hat, sage ich mal, dass das hier schon so erkennbar ist.
Ja, und das sind also, natürlich ist das jetzt nicht so super sophisticated, aber der ersten Leiche werden ja die Pulsadern aufgeschnitten, beziehungsweise dem ersten Opfer, ohne dass nur ein Tropfen Blut verloren geht. Und dann ist man gleich schon, ich bin bei sowas immer hooked, weil ich so denke, okay, was ist hier der Masterplan, was steckt so dahinter? Dann super Idee, dass die ganze Stadt irgendwie als Schachbrett benutzt wird und er quasi rausfinden muss, wo die nächste Tat passiert. Also es ist alles super effektiv irgendwie inszeniert, wenn man mal diese grundsätzliche Quatschigkeit und mit der kann,
ja,
genau, man ja gut leben.
Genau, also es ist halt ja so, einerseits ist es so super quatschig, ja, und sleazy, ja, weil halt so, ja, okay, der ist halt Schachmeister und jetzt ist die Stadt ein Schachbrett. Und das ist halt schon eigentlich total dumm, aber es funktioniert. Ich war auch erstaunt, wie gut er funktioniert. Ich fand ihn inszenatorisch so teilweise halt auch so ein bisschen soapy, also hat einen ganz, ganz, ganz wischiwaschi-Look irgendwie, aber ich war auch irgendwie gefesselt und er schlägt ja auch echt viele Haken, die nicht unbedingt funktionieren, aber er gibt sich Mühe, das Geheimnis auch lange irgendwie draus zu zögern. Natürlich mit der großen Überprämisse, so ist Lambert selbst so natürlich der Killer und liefert ja auch immer wieder genug so Hinweise drauf. Auch diese geile Szene, wo dann er wieder mit der einen Frau schläft, wie so oft im Film. Und dann findet sie dieses Telefonbuch, wo die ganzen Namen eingekreist sind, yeah, als Opfer. Und dann hast du noch erst diese Szene, die liegen so im Bett und er so, ja, hast du Bock auf Pizza? Ja, klar, ich gehe mal duschen, bestell mal. Und dann findet sie das Buch und dann, wie sie ihn so, er ruft dann immer vom Bad so raus, so, ja, hast du schon? Und sie so, während sie sich so anzieht, so, ja, ja, geht keiner ran und so. Und dann kommt er ja dann raus und sie so, ja, ich muss das jetzt abholen fahren, die liefern nicht. So auch so dumme Dialoge, aber irgendwie was mega entertaining. Und er dann auch so, hä, hey, ich bestell doch öfter und so. Das ist halt so dumm.
Ich fand noch viel schlimmer. Ich meine, sie ist ja eine Psychologin.
Ja.
Und wird zu ihm ins Dampfbad geschickt, um rauszufinden, wie er tickt innerhalb einer Dampfbad-Session, so, ne? Also da, ja, fängt's ja schon mal an.
Aber ich guck mal genau hin, wie der tickt.
Ja, aber ich finde halt schon, dass sie, also arme Diane Lane, es tut mir leid, aber die Figur ist halt nicht geil geschrieben. Ich meine, sie geht ins Dampfbad und ich glaube, ab dem Moment ist sie schon horny auf Christopher Lambert.
Ja, ja, und die waren zur damaligen Zeit ja auch miteinander verheiratet, was so irgendwie noch abstruser macht.
Ja, aber ich meine, weißt du, dann, sie ist halt Psychologin und wird von der Polizei hinzugezogen, so, und kommt dann irgendwann, also, das zum einen, also, wenn sie jetzt ganz frisch jemals von der Polizei engagiert worden ist, okay, aber nichtsdestotrotz latscht sie halt in so einen Tatort rein, wie selbstverständlich, guckt sich das an und ist danach total am Boden zerstört und nutzt das, und das ist ja das Geile, nutzt das als Grund, um bei Christopher Lambert vor der Hotelzimmer, vom Hotelzimmer zu klopfen, um zu sagen, wie fertig sie ist und sie braucht jetzt unbedingt einen Drink. Wo ich mir halt jetzt erstmals gedacht habe, Moment. Weil dann sitzt sie auch in dem, im Sessel bei ihm und sagt so, oh, wie können Menschen nur sowas tun? Und da habe ich mir gedacht, Moment, hast du nicht Psychologie studiert?
Ja.
So?
Also, ist das nicht dein Fachgebiet? Ja. Ist auch, wo sie dann so, das ist auch da, wo sie am Strand sind erst und so ganz ernsthaft reden und so Schnitt, Himmelbett. Das ist ständig so Szene im Film.
Wirklich, vor allem der erste Shot, das ist so Softporno, wenn sie halt erstmal nur so in dieser Halbtotalen zu sehen sind und dann links und rechts diese durchsichtigen Seitentücher, die da vom Himmelbett hängen. So, ja. Wo ich, aber gut.
Und diese Kamera, wo die Kamera dann auch so rausfährt und du bist dann irgendwann schon im Hausflur, die sind immer noch sich am Räkeln, du bist so, Alter, wie lange kann diese Szene dauern?
Aber ich sag mal so, als damals Pubertierender hab ich keine großen Einwände gehabt. So.
Ja.
Und dieses, ich muss es nur irgendwie, weil es hat mich damals schon noch mehr aufgeregt als jetzt, aber ich habe es auch in einer der Reviews gefunden und ich war auch ziemlich sicher, sie spielen doch einmal Super Mario irgendwie gegen Ende.
Ja.
So einmal Super Mario zu sehen und es ist ein Überwelt-Level, aber man hört die Unterweltmusik. Krass, oder? Also wie sowas dann im Nachhinein noch?
Alter,
direkt, ja, das hat mich, ich habe das halt auch
direkt
zum Erbrechen gespielt.
Okay, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, aber witzig.
Ja, aber stimmt. Ja, aber ich war sehr froh, dass ich in einer dieser Reviews war. Ich hatte es wieder vergessen und dann habe ich halt Reviews auf Letterboxd gelesen. Da war auch jemand, der geschrieben hat, ja, das geht ja gar nicht. Und dann war ich wieder so, okay, war wieder so komplett wieder so dieses Kindheitstrauma wieder aufgekratzt. Weil das hatte mich da auch kurz. Und man
ja, das ist wie wenn im Film gezockt wird und du siehst halt an der Controller-Bewegung, dass die einfach nur so wild drauf rumdrücken halt, dass niemals das ist, was du siehst. Das war zuletzt bei Anora, wo der Russenboy die ganze Zeit Videospiele spielt und du bist ganze Zeit, nein, der spielt halt einfach nicht.
Ja, sowas nervt mich auch nicht wirklich, war nur, dass
nein,
es so
das
damals
ist
auch
so Standard, aber mich nervt es halt dann aber auch, zum Beispiel bei Anora war es dann sehr oft, weil er sehr viel zockt und jedes Mal bist du, nein, jetzt spielt gar nicht Call of Duty, ich seh's, Digga, hör doch auf, das jetzt zehnmal zu zeigen.
Ja, wie kann so ein Film einen Oscar gewinnen?
Also da ist ja mein Kryptonit ist da DJs. Wenn ich DJs empfehle.
Ja, okay.
Wie oft ich schon die Hände vor dem Kopf zusammengeschlagen habe für das Rumgefummel, was sie da betreiben. Und es ist halt einfach kompletter Quatsch, beziehungsweise das Ding ist nicht mal angeschlossen. So,
das checke ich auch wirklich nicht.
Wie man das verpeilen kann, einfach nur ein paar Kabel an den Mischpult zu stecken. So. Das ist mir ein riesen Rätsel.
Ja. Und ich meine, wenn Anora von Ridley Scott wäre, würde ich auch weniger sagen, aber Sean Baker muss doch auch mit Videospiel, also alle in dem Film sind mit Videospiel aufgewachsen. Da standen 30 Leute am Set, die mit Videospiel aufgewachsen sind und alle sagen so, ja, ist gut so.
Gut, vielleicht nicht der russische junge Mann.
Na, weiß ich nicht.
Der irgendwo aus der sibirischen Steppe kommt oder so, ohne jetzt mal irgendwelche
auch
Klischees.
Ja, da wird es irgendwelche komischen Rip-Off-Konsolen gegeben haben.
Ja, der hatte bestimmt auch ein super, super NES und hat mit 3000 Spielen vorinstalliert, die alle gleich aus der Farbe geändert ist.
Ja.
Auch der kann das, den Controller kennen.
Aber wo wir jetzt schon mal bei Kindheit sind, eine Sache, die mich schon seit meiner Kindheit nämlich beschäftigt und ich habe festgestellt, sie beschäftigt mich jetzt immer noch. Am Anfang des Films.
Ja, Sex ist schön. Ja, Entschuldigung, es war
Low-Hanging Gag. Weißt du, das sind so dumme Gags, Alter.
Die könnten glatt bei hart als.
Das ist wirklich,
wir sind schon.
Das ist so Sauerstoffverschwendung, weil ich habe zwei Kinder, Alter. Das ist so. Also, was mich.
Außerdem hat sich aufgeregt, das ist keine Sauerstoffverschwendung dann. So, los, sorry.
Was mich seit meiner Kindheit beschäftigt, ist das Schachspiel, beziehungsweise der Junge am Anfang des Films des Schachspiels. Ich weiß nicht, wie das für euch wirkt, aber wirkt es nicht wie euch auf euch oder hat es nicht auf euch immer schon so gewirkt, als wäre der Typ einer aus dem David Lynch Dune-Film, die von dieser Droge diesen Mund unten so rot und fleckig haben? Ist euch das nochmal aufgefallen? Dass der Junge.
Leider nicht so wirklich, nee.
Nee. Der hat so ein unter der, also die unter der Unterlippe, das ist alles irgendwie noch dunkler. Es wirkt, als wäre es komplett wund und rot oder so. Oder als hätte er, weiß ich nicht, sich.
Ach so, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, stimmt.
Ja? Ich verstehe bis heute nicht, was der Junge da gemacht hat. Das thematisiert ja auch keiner. Ja. Oder warum das so aussieht.
Ja, ich weiß, was du meinst. Stimmt. Habe ich jetzt drüber nachgedacht, aber ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Ey. Wie gesagt,
schlechte Maske oder hat
er. Weiß ich nicht, weil er sitzt ja auch später, wenn man ihn dann zu Hause bei seiner Familie sieht und wenn er sich dann halt in die Küche mit dem Schachbrett und den Keksen und der Milch setzt, so, da ist das ja genauso. Und ich frage mich halt, ist das irgendwie ein Schatten, der da auf sein Kinn fällt oder sowas?
Oder hat der einfach vielleicht eine Pigment-Hautstörung?
Ja, oder das so. Aber ich fand's halt, weil es ist mir immer direkt als erstes aufgefallen und jetzt halt auch schon wieder. Und es wird im Film halt gar nicht irgendwie zum Thema gemacht. Nee. Wenn der Junge jetzt irgendwie eine Pigmentstörung hat und das ist halt einfach so seine Haut, dann tut's mir leid, da will ich nie was gesagt haben, so. Aber ich fand, das wirkte halt so auffallend irgendwie. Und
ja,
so.
Ich weiß, was du meinst. Nee, also ich könnte mir vorstellen, also wie gesagt, also ich schlechtes Make-up, weiß ich nicht. Also ich kann mir eher vorstellen, wirklich, dass er so aussieht, dass das irgendwie was an der Haut ist und dass sie es halt nicht überschminkt haben, weil er halt so aussieht. Also das wäre das Einzige, was mir auch als.
Und ich habe mir immer gedacht, dass es halt Teil des, also ein Element des Films ist, dass das irgendwie so aussieht, wie es aussieht.
Okay.
Aber das spielt ja dann später wirklich überhaupt keine Relevanz. Nee,
überhaupt also
die mit der Auflösung hat das ja überhaupt nichts mehr zu tun. Oder in der Auflösung.
Ich glaube auch, das ist, würde ich mir jetzt mal vermuten.
Aber ich muss sagen, auch wenn man jetzt so ein paar, ich sag mal, Altersschwächen, Altersabnutzungen und so weiter feststellen kann, alles in allem, Er hat, finde ich, ein Mordopfer zu viel auf der Uhr. Dadurch wird irgendwie der Film auf knapp 2 Stunden gestreckt, so fast. Und ich finde, das muss er gar nicht sein. Aber alles in allem hat er mir jetzt auch beim Rewatch nochmal echt Laune gemacht.
Mhm. Ja, so. Das sind so diese Filme, für die so der Begriff schnörkellos irgendwie erfunden. Also klar hat er irgendwie diese Love Story, ob man die so ausspielen muss, ob es wirklich so viele Opfer sein müssen, aber der zieht halt zügig durch. Ich finde, er hat auch keine wirklichen Längen, weil auch dieses Opfer ist ja spannend inszeniert. Es würde halt nur nicht auffallen, wenn es nicht da wäre.
Ja.
Also mir hat er auch echt wieder gut gefallen. Und auch dieses, dass Christopher Lambert und Daniel Baldwin nicht so gut Schauspielern, hat auch irgendwie den Wiederguckwert schon auch noch ein bisschen erhöht, weil man ist nicht wirklich, also man ist schon in den Thriller-Elementen irgendwie drin, aber natürlich ist man nicht wirklich hooked und man macht sich auch keine Sorgen um seine Tochter Erika oder so, man guckt das halt so, man weiß, wie sowas abläuft, deswegen kannst du jetzt auch nochmal kurz erwähnen, warum wir auch wegen Hard Eyes hier auf den Film kamen und auf der Knochenjäger.
Denn ja, es gibt halt innerhalb des Films so die eine oder andere so Szene, in der die Drehbuchschreiber oder der Regisseur mal den Zuschauer schon auf eine gewisse Fährte bringen kann. Und das ist so irgendwie halb bewusst offensichtlich und halb irgendwie so weggeschummelt und getarnt. Und Jérôme Colette Serra, glaube ich, so wieder auch. Jérôme Colette Serra ist dafür ein Spezialist, der immer so beiläufige Szenen einbaut, aber die halt so auffällig beiläufig sind, dass sie halt meistens dann immer schon irgendwie einen gewissen Reveal von sich geben oder halt eine gewisse Lösung oder ein gewisses Detail schon verraten. Und hier gibt's halt, bei Hard Eyes gab's halt meiner Ansicht nach eine Szene, und die ist so offensichtlich unbewusst da eingebaut worden, dass es halt irgendwie dann ab dem Moment spätestens klar war, wo der Schlitzer langläuft, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend, und ich fand das halt, ja, das hat mich hier an eben genau den gleichen, eine gleicheartige, sage ich mal, Sequenz erinnert, dass es halt irgendwie schon lustig war. Weil ich nicht gedacht habe, dass man sowas noch macht.
Ja, ich dachte auch so, ey, boah. Und bei der Knochenjäger ist ja auch, also das geht ja darum, denn so Washington ist bettlägerig, weil querschnittsgelähmt ist, kann nur Kopf, linken Zeigefinger bewegen. Und nach so 45 Minuten kommt jemand zu ihm und installiert irgendwas und guckt, dass die Kabel richtig sitzen, geht wieder weg. Und das ist dann am Ende der Täter, damit der Zuschauer schon nicht so denkt, hä, wer ist denn jetzt die Figur, sondern, den habe ich doch eben schon mal gesehen. Also damit es nicht so wie einfach vom Himmel gefallen rüberkommt. Und das haben diese 3 Filme miteinander gemein. während es halt Knochenjäger, glaube ich, komplett ernst meint, Night Moves auch. Und bei Hard Eyes bin ich mir da auch nicht so ganz sicher, ob das so ein Augenzwinkern ist, wo ich halt das Augenzwinkern nicht verstehe oder nicht wahrgenommen habe oder ob es da auch einfach so eingeführt wird. Weil bei Hard Eyes verschwindet ja auch einmal kurz eine Figur einfach aus dem Film für eine halbe Stunde. Und man denkt sich, okay, was war die letzte Situation, in der sich diese Person befunden hat? Sollte die nicht irgendwie aufgelöst werden oder wissen wir schon, wer hier Täter ist? Und so war es da ja dann auch leider, dass wenn jemand nach einer Schießerei irgendwie nie wieder gesehen wird, wahrscheinlich nicht tot ist oder irgendwie zum Täterkreis gehört.
Es ist jetzt natürlich halt dann eben so ein bisschen, ja, der Fluch des Vielsehers.
Naja, klar.
Oder
ja.
Halt eben auch eben so ein bisschen die Begleiterscheinungen des Alters. Ich meine, wenn man halt die ganzen Sachen schon eben gesehen hat, dann holt einen so ein Hard-Eyes dahingehend nicht mehr irgendwie in dem Ofen hervor oder haut einem da nicht mehr vom Hocker. Also das ist nicht mehr das überraschendste Werk irgendwie so, ja. Muss man natürlich eben auch dahingehend aus unserer Perspektive so betrachten. So, ich meine, wenn es sich jetzt ein 20-Jähriger anguckt, ich bezweifle, dass der schon Night Moves oder der Knochenjäger gesehen hat, so, ne?
Und ich finde das auch im Einzelfall immer nicht so schlimm, nur die Häufung hat mich bei Hard Eyes genervt. Also, dass eine Figur auf einmal weg ist, obwohl gerade noch auf sie geschossen wurde und man vielleicht wissen will, wo die getroffen ist, die tot. Sie ist aber einfach weg, dann wird da noch irgendwas so eingeführt, dann passiert da noch was. Man denkt sich, ja, okay, du kannst hier nicht 5 Sachen mir nicht zeigen, aber offen lassen und dann am Ende von mir erwarten, dass ich so beim Killer Reveal denke, das ist ja ein krasser Twist, nicht so, okay.
Das. Aber wie war denn der Twist für dich, André, in Night Moves? Also wie,
in Night Moves?
Was sagst du denn so abschließend?
Ne, wie gesagt, also ich fand die Fährten, die er gelegt hat, schon ganz gut, weil er so mehrere Haken schlagen wollte, hat er immer offen gelassen, ne? Lambert nicht, hat er noch 1-2 andere kleine Haken so. Das hat gut funktioniert. Ich fand sie, und das ist ja das Fluch des Fehlsehers, ich habe sie nicht abgekauft, ich habe schon gedacht, dass es was anderes ist. Also dass es Lambert selber nicht ist, dachte ich mir schon. Der generelle Twist am Ende und dann die Auflösung, okay, ich meine, ne, klar, der Film steigt ja auch eigentlich mit dem größten Hinweis schon ein, du kannst es nur nicht zuordnen lange, was er dir da eigentlich gerade zeigt. Und dann rückwirkend so, ja, es ist auch kein Meilenstein der Erzählung, aber hat funktioniert und der Weg ist ja auch eher das Ziel in dem Film. Und insgesamt fand ich ihn auf jeden Fall auch ganz gut. Also er wirkt halt sehr rustikal, ein bisschen abgenutzt halt irgendwo, in seiner ganzen Präsentation und so, also ist jetzt auch kein Eye-Pleaser irgendwo, der sieht halt irgendwie sehr, ne, so, ist halt sehr, sehr rudimentär irgendwie alles, aber es funktioniert. Ich war trotzdem unterhalten, ich fand ihn, ja, schon spannend, er ist jetzt kein Nailbiter so, ne, er ist jetzt kein 7, ganz klar, aber er funktioniert schon und er macht ein Mysterium auf und, ja, ich fand, irgendwann fand ich diese Killcam mit dem Flashlight irgendwann ein bisschen repetitiv. Das ging mir irgendwann ein bisschen auf den Senkel, weil sie zeigen es ja einmal, ne, dass er diese Glühbirne so zerplatzen lässt mit der Hand und dann kommt dieser Flash und dann ist halt Frau schreit tot. Das so als Signature-Move irgendwo quasi so zu nutzen, finde ich eigentlich ganz cool. Aber der Film zeigt ja auch wirklich explizit keinen Mord. Also er hat ja eh eigentlich im Grunde keine Gewalt groß. Außer dann eben, dass du die Leichen immer siehst. Aber irgendwann war ich auch so ein bisschen, war ich dann auch so ein bisschen leid. Also das reizt ja schon sehr aus. Und vor allem dachte ich mir irgendwann so, in der Situation, wo kommt denn da die Glühbirne her? Also wenn er das immer machen soll, wirklich. Es gibt diese eine Sequenz, wo die Frau so in diesen Kleiderschrank guckt, dann siehst du die Schuhe unten und dann rafft sie, dass das keine Schuhe sind, sondern dass da jemand steht. Und dann macht sie ja so die Kleider zur Seite und dann kommt der Flash. Und ich habe mir halt bildlich vorgestellt, wie der Killer halt hinter dieser Kleiderstange steht mit der Glühbirne, die ja auch irgendwie scheinbar angeschlossen werden muss, sein muss, in der Hand so klirrt. Das
ist halt albern. Obwohl ich mir in der Szene das noch so erklärt habe, dass das halt echt eine Glühbirne ist, die im Kleiderschrank hängen. Das kennen wir aus
anderen. Ja, wie gesagt, das ist auch letztendlich egal. Aber so, das war halt sehr, wenn du es dir vorstellst, bildlich ist es ein bisschen lustig dann irgendwann. Also ja, das fand ich ein bisschen überreizt irgendwann, aber als Signature-Move von mir aus. Aber ja, ey, insgesamt, den kann man schon machen, wenn man sich halt nicht vor so ein bisschen angestaubter Inszenierung so scheut.
Aber auch nochmal, ne, also ein Serienkiller-Film, der es eben schafft, nicht einen Serienmord zu zeigen.
Ja, ja, absolut.
Ja, das hat danach 7 erstmal wieder gemacht, so, ne, also.
Ja, und 7 hat natürlich dann aber den Bonus natürlich auch der Kreativität. Mhm. Hier hast du ja quasi auch immer das gleiche Bild, was ja aber auch zum Konzept gehört, ne, dass die Opfer alle gleich ja, drapiert werden, Oko, mit dem Wort dann immer in Blut über den Leichen und so. Das ist ja das Konzept, das ist ja eh so ein Konzeptkiller. Das funktioniert dann auch, wie gesagt, ja. Und ich finde auch, also dem fehlt es jetzt auch nicht an Gewalt, dem Film, weil das ist ja kein Selling Point irgendwo. Es geht ja um die Ermittlung eher und um dieses Mysterium, wer ist es halt, ja. Nee, also deswegen, war ein guter First Watch, so, war okay. Ja. Kann man echt machen.
Ja, und ich habe jetzt Bock auf Graf Dracula beißt jetzt in Oberbayern.
Ja, so gehen wir doch da. Dracula zieht die Lederhosen an.
Denn um euch da noch kurz mit der Handlung in meinen Bann zu schlagen, da wird nämlich im Schloss von Graf Stanislaus von seinem Nachfolgen Graf Stanni eine Disco eröffnet und der Lärm weckt dann den Vampir auf. Und das erste Opfer wird der Disc-Jockey Leopold.
Oh, da kann Daniel sich aufregen, der Disc-Jockey, der Turntable sich angeschaut.
Ich bin jetzt schon gekauft, zusammen. Alter. Graf Stanni ist schon mal saugeil.
Ja, eben.
Stanni hat man bei uns früher mal gesagt, zu Standard. Ja, genau. Jemand sagen wollte, ja, passt, ja, Stanni.
Ja. Graf Stanni. Lexikon des internationalen Films schreibt dümmliche Klamotte in schludriger Machart. Da schlägt mein Herz auch schon wieder höher.
Ich will es sehen. Ey, lass uns den mal hier als irgendwie für irgendwann in naher Zukunft anpeilen.
Ja, hoffentlich ist der zu kriegen, weil es spielt nämlich auch, was man gar nicht mehr oft benutzt, weil das ist irgendwie ein bisschen ausgestorben, Gott sei Dank, aber da spielt auch das Busenwunder Dolly Dollar mit.
Dolly Dollar.
Busenwunder ist auch so ein Begriff aus denen. Ist das 90er oder was?
Nein, an Daniels Gesicht sehe ich gleich, jetzt kommt gleich eine Anekdote, dass er dich mal interviewt hat.
Nein, Dolly Dollar, das ist ja voll fernab, das ist ja sogar fernab meiner Generation. Also das sind die Damen, die Begriff waren, quasi aus dem Business auszuscheiden, als ich in der Erotikbranche irgendwie gerade Fuß gefasst habe.
So wie Christopher Lambert.
Heißt das in der Erotikbranche auch Fuß fassen?
Ja gut, oder halt anfassen. Was immer du dir vorstellst, was sie anfassen sollen, Tino. Ich kenne deine Fetische nicht so ganz.
Ich auch noch nicht alle.
Gut. So. Ihr Lieben, gut. Dann würde ich doch sagen, we call it day und hoffen, ihr habt jetzt hier Inspiration beziehungsweise was Neues für die Watchlist oder eben halt eine entsprechende Vorbereitung für die Filme, die vielleicht mal euren Weg kreuzen werden oder vielleicht ja eben auch endlich mal kreuzen, wie eben mit Night Moves. An dieser Stelle ansonsten vielen Dank für die schon wieder zahlreichen Zusendungen, die wir hoffentlich jetzt auch dann demnächst wieder in einer Quizfolge unterbringen werden, beziehungsweise mit denen uns Tino quälen wird. Deswegen macht gerne bitte an dieser Stelle fleißig weiter. Wir danken für euren Input. Wir werden euren Input auch weiterhin noch in diese anderen Folgen mit einfließen lassen und folgt uns gerne überall, wo das möglich ist. Lasst uns einen Daumen nach oben, ein Like oder sonst irgendwas da. Das hilft uns auch immer ganz gut in der Verbreitung. Und dementsprechend wünschen wir euch einen schönen Start in den Tag, einen schönen Reststart in die Woche oder eben eine schöne Restwoche. Und ansonsten hoffen wir, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss!
Macht's gut!
Tschüss!
Ciao!
Ciao!